Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem über Venezuela sprechen wollen und darüber, wie diese Bilder hier, schauen Sie mal, wie diese Bilder hier zu verstehen sind. Der größte Flugzeugträger der Welt nimmt Kurs auf die venezolanische Küste. Es geht um Drogenbekämpfung, sagt die amerikanische Regierung. Und wer amerikanische Innenstädte kennt, der weiß, dass Trump und seine Leute natürlich einen Punkt haben, wenn sie sagen, das kann so nicht weitergehen. Aber wofür genau der Flugzeugträger? Das wollen wir den Politikwissenschaftler in der Runde, Peter Neumann, fragen. Sehr geschätzter Gesprächspartner, wenn es um Sicherheitsfragen geht, internationale Politik, der sagt, es ist tatsächlich ein Krimi, der da gerade abläuft. Und wenn Trump auf die Frage, ob es den Krieg geben würde, sagt, ich glaube nicht, dann tut er so, als sei er so ein interessierter Zuschauer. Dabei ist er selbst, der am Ende genau darüber entscheidet. Was also passiert da gerade? Viele Fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir über etwas sprechen, das tatsächlich das Potenzial hat, die deutsche Politik aus den Angeln zu heben, nämlich die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr. Anne Hennig, die aus Sachsen kommt, die dort geboren ist, dort studiert hat, beschreibt als Redaktionsleiterin von Zeit Online seit Jahren immer wieder in sehr lesenswerten Kommentaren die politische Entwicklung und nimmt dabei immer häufiger die CDU in den Fokus, über die sie sagt, Achtung, genau hinhören. Es mag übertrieben klingen, aber das Best-Case-Szenario, das mittlerweile in der Union gehandelt wird, ist tatsächlich, kriegen wir wenigstens eine Minderheitsregierung hin, die dann erstmal ins Amt gewählt werden würde. Aber auch die, sagt sie, bräuchte natürlich eine Mehrheit. Und man wäre, Stand heute, froh, wenn man diese Mehrheit bekäme. Soweit, sagt sie, ist es gekommen, dass wir darüber in der CDU mittlerweile schon froh sind. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und die Frage ist, könnte Sven Schulze am Ende genau dieser Mann sein, der diese Mehrheit bekommt? Oder kommt es vielleicht ganz anders? Kommt es am Ende sogar zu einer AfD-Alleinregierung? Wenn man genau hinhört, was Politikwissenschaftler sagen, dann scheint genau das der Anspruch zumindest der AfD zu sein. Die Frage ist, wie sieht er das? Amtierender Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, seit ein paar Tagen auch offizieller Kandidat der CDU für genau diese Schicksalswahl. Meine Heimat, hat er neulich gesagt, wird keine Spielwiese für die AfD werden, das mache ich unter keinen Umständen mit. Das harte Argument dagegen könnte lauten, wie sicher kann man sich da sein als Vertreter einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl in ganz Ostdeutschland kein einziges Mandat geholt hat. Und jetzt kommt's, selbst im Harz, da wo Sie zu Hause sind, hat eine AfD-Politikerin gewonnen, die kaum einer kennt, die nicht von dort kommt, von der man nicht einmal wirklich weiß, ob sie dort wohnt. Das war natürlich ein Schock, so hat er das zu Protokoll gegeben. Zitat Ende. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich wirklich gespannt bin, weil es wirklich um was geht. Sieht aus wie Landtagswahl, nächster Herbst, Sachsen-Anhalt, aber noch viel Zeit. Aber es geht tatsächlich um was. Die CDU hat Sie, Herr Schulz, am Wochenende zum Spitzenkandidaten gemacht. Und Rainer Haseloff hat Ihnen das ein großes Steuerrad geschenkt. Ich könnte jetzt ketzerisch fragen, was ist das für ein Gefühl als Kapitän auf einem sinkenden Schiff?
Ja, das ist eine große Verantwortung, die man hat. Ja, das weiß man auch. Und Rainer Haseloff und ich, wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng zusammen. Wir haben das auch gemeinsam auf den Weg gebracht. Und es ist tatsächlich so, es ist eine Schicksalswahl, nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern schon für Deutschland.
Ich meine, irgendwo muss die CDU leckgeschlagen sein, dieses große Boot, dieses große Schiff. Sie sind in Sachsen-Anhalt von 39 auf 26% abgestürzt. Wann?
Ja, wo
ist das passiert?
Ja, das sind die Umfragen, die sind bei uns ähnlich wie in allen anderen ostdeutschen Bundesländern. Und wir haben es ja, Sie haben es ja richtig gesagt, erlebt, dass wir bei der Bundestagswahl eine große Niederlage erlitten haben.
Aber es sind natürlich nicht die Umfragen, sondern die Frage ist, warum ist das passiert?
Naja, ich sag mal, die Menschen, gerade bei uns auch, die haben eine große Unsicherheit. Das muss man schon klar sagen. Die schauen, welches Vertrauen haben wir in die Politik, wie schauen wir in die Zukunft, haben vielleicht sich auch aus Berlin ein bisschen mehr versprochen mit einer neuen Bundesregierung. Das ist eine Menge Dinge, die da aufeinander kommen. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass die Leute zu mir kommen und sagen, Herr Schulze, wir möchten Sie unterstützen, bleiben Sie da bitte am Ball und geben Sie gemeinsam mit uns Gas. Also das heißt,
Herr Schulze, Sie sagen, die Leute sind verunsichert wegen der Politik. Wie lange ist Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt jetzt in Amt und Würden?
Ja, das ist er jetzt seit 14 Jahren. Ja,
und seit 14 Jahren?
Seit 14 Jahren ist er.
Das heißt, wessen Politik ist es dann, die dort zur Disposition steht?
Das ist schon unsere Politik, aber es ist ein Großteil, wo die Menschen sagen, wisst ihr, so wie ihr es in Sachsen-Anhalt macht, so ist es eigentlich vernünftig und gut. Aber die Leute bewerten ja nicht nur die Landespolitik, sie bewerten insgesamt ein Gefühl, das sie haben. Und das ist schon herausfordernd. Das ist nicht nur das, was in Magdeburg passiert.
Also das ist jetzt so mies läuft, ist Schuld der Politik in Berlin?
Nein, nein, das ist es nicht. Ich sage ja, es ist eine Kombination von vielem. Ich glaube aber, es ist nicht nur das Thema Politik. Es ist einfach eine Verunsicherung, die die Menschen erleben. Sie wissen nicht, wie geht's im Detail weiter. Sie haben das ja.
Aber ist es Verunsicherung oder ist es Vertrauensverlust?
Nein,
Es passiert ja beides. Ja. Sie haben offensichtlich sehr, sehr viel Vertrauen verloren. Mhm. Und im selben Zeitraum haben andere offensichtlich unfassbar viel Vertrauen gewonnen. Ich habe das gerade vorgetragen, eine Kandidatin bei Ihnen im Harz, wo Sie herkommen, im schönen Harz. Mhm. Ist das wirklich so? Also kaum einer kennt die und man weiß noch nicht mal, ob die dort wohnt.
Ich bin mir sicher, dass die da nicht wohnt. Die kam meines Wissens aus Baden-Württemberg.
Okay, und warum gewinnt die?
Ja, weil die aufstellen konnten, wen sie wollten. Es war einfach so, dass die Leute gesagt haben, wir wollen jetzt hier ein Zeichen setzen.
Aber warum?
Warum? Weil man einfach das Gefühl hatte, das war damals die alte Bundesregierung, dass man sagt, Mensch, das so kann es nicht weitergehen. Und wir haben es halt nicht geschafft, auch als CDU, den Menschen das Gefühl zu geben, dass wir verstanden haben aus den Fehlern, die wir vielleicht auch gemacht haben und dass wir in der Lage sind, Dinge zu korrigieren. Was wir jetzt ja in der Regierung auch schaffen und machen. Aber das ist uns bei der Wahl, gerade in Ostdeutschland, so nicht gelungen. Ne?
Anne Hennig, was passiert da gerade?
Es ist ja kein völlig neuer Zustand, dass wir insbesondere vor ostdeutschen Landtagswahlen uns fragen, um Gottes Willen, wie geht das aus, wird die AfD stärkste Kraft? Das beschäftigt uns schon lange, genauso wie die Frage, warum ist die AfD stark? Was ich nur bemerkenswert finde und wo auch ich an die Grenzen des Erklärbaren komme, ist, wie es sein kann, dass es alle 5 Jahre noch mal ein bisschen schlimmer wird und aus Sicht der etablierten Parteien ein bisschen apokalyptischer. Inzwischen sehen wir das, zeigen die Umfragen hier gerade, dass es fast gar nicht mehr darum geht, wer wird stärkste Kraft. Es geht nur noch darum, schafft man es irgendwie, jenseits der AfD eine Regierung zu bilden oder nicht. Und es könnte sein, kann sich viel verändern.
Es geht um die Frage, schaffen wir es, die absolute Mehrheit zu verhindern. Ja. Ne? Es könnte doch ein Szenario eintreten, in dem keine 50% nötig sind, um die absolute Mehrheit zu holen.
Oder es kann auch sein, das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, wenn die Wahl so ausgeht wie jetzt. Das wäre keine absolute Mehrheit für die AfD. Aber das wäre so schlecht, dass es sein könnte, die CDU sagt, Herr Schulze, Sie können es besser erklären als ich oder besser einschätzen, aber die CDU sagt, in so einer Konstellation sind wir nicht die Partei, die hier die Regierungsbildung zu verantworten hat. Soll die AfD sich kümmern? Und dann kann es sein, dass sich der AfD-Kandidat Ulrich Siegmund zur Wahl stellt im Landtag, eigentlich keine Mehrheit hat, aber es handelt sich um eine geheime Wahl, dass er aus Fraktionen, von denen man nicht weiß, welche das sind, Stimmen bekommt. Und ein Minderheitsministerpräsident.
Auch aus der CDU?
Naja, also wir dürfen nicht vergessen, dass Rainer Haseloff bei der Wahl zum Ministerpräsidenten im Landtag selbst 2021, obwohl er einen Riesenwahlsieg errungen hatte, im ersten Wahlgang keine Mehrheit hatte. Da gab es Leute, die ihm zeigen wollten, du kannst hier nicht durchregieren. Wir sind mit dir nicht einverstanden, wir wählen dich nicht im ersten Wahlgang. Vielleicht sind es Leute, die sich denken, es wäre doch besser, die AfD müsste jetzt mal regieren, statt immer nur davon zu reden.
Ich habe, deswegen suche ich gerade danach, Alexander Reuscher, sagt Ihnen was, CDU-Fraktion, Landtagsabgeordneter, der ein Ende des Kooperationsverbotes fordert und sagt, mir geht's hier ums Prinzip, Kooperationsverbote gehören nicht in eine Demokratie. Unser Motto muss sein, abgrenzen, aber nicht ausgrenzen. Wählt der im Zweifel einen AfD-Ministerpräsidenten
mit? Ich würde erstmal sagen, dass dieses Szenario, was Frau Hennig sagt, so nicht eintreffen wird. Erstmal ist natürlich unser Ziel, Sie haben es gesagt, wir müssen die Wahl gewinnen. Ja, auch wenn das eine Umfrage, die 10 Monate vor der Wahl ist.
Ich will gar nicht so rumreiten auf jetzt einer
aktuellen ich sag mal, deswegen,
Umfrage.
Wir werden am Ende,
aber ein Trend ist da sehr klar. Ja, absolut, wir reden ja hier heute mal ein bisschen grundsätzlicher.
Ja, genau, wir sehen ja auch, wie die Herausforderung ist. Nicht nur für uns als CDU, die anderen Parteien haben Sie auch gesehen, ist für jede Partei eine Herausforderung.
Ne? Können wir das nochmal zeigen? Die SPD bei wie viel? 6%?
In dieser Umfrage und es kann noch ein anderes Szenario eintreten. Es ist nämlich ausgeschlossen, dass es nur ein Drei-Parteien-Parlament gibt.
Ja, ich sag mal,
wenn man sich das anschaut, da sind 2 Parteien dabei mit BSW und SPD bei 6%. Das ist nicht klar, ob die wirklich reinkommen. Das heißt, man sieht, wie schwer die Lage ist. Übrigens anders als auch nochmal jetzt in Thüringen und in Sachsen. Mhm. Und deswegen sehen wir, wie die Herausforderung ist.
Deswegen nochmal gefragt. Angenommen, jetzt lass uns auch ein bisschen theoretisch mal werden. Ist auch wahnsinnig spannend, mal ein paar Gedankenspiele zu machen. Angenommen, CDU und Linke hätten zusammen eine Mehrheit. Würden Sie das machen?
Nein, es wird neben mir als Ministerpräsident wird es keinen Minister geben von AfD und keine Ministerin der Linkspartei. Das wird es nicht
geben. Sie schließen das beides aus?
Das ist für mich ausgeschlossen, dass wir da eine Zusammenarbeit in der Form, dass es eine Koalition gibt. Aber wir haben jetzt eine Situation, und man sieht es ja an diesem Chart, wie schwierig die Lage ist, dass wir als allererstes jetzt erstmal das Ziel haben müssen, besser zu werden und am Ende auch das Ergebnis, was wir in der Umfrage, ganz kurz, was wir in der Umfrage haben, darf am Ende natürlich nicht das Wahlergebnis sein, weil dann haben wir wirklich ein maximales Problem.
Aber wir müssen ja heute auf irgendeiner Basis sprechen. Genau. Und das ist hier schon mehr als eine Momentaufnahme, Frau Hennig, sondern es ist ein langfristiger Trend. Mhm. Haben Sie auch gerade darauf hingewiesen. Jetzt nochmal. Angenommen, Sie streben eine Minderheitsregierung an. Würden Sie sich von einer Linken dann zum Ministerpräsidenten wählen lassen, tolerieren lassen?
Also im Moment.
Müssten Sie ja.
Nein, sehe ich im Moment nicht so, weil das ist nicht das. Ja. Ja, das ist, weil das ist eine Wahlumfrage. Wir haben das Gleiche erlebt, Sie wissen das auch, 2021, da hatten wir zwei Wochen vor der Wahl ein ähnliches Ergebnis. So in einer Umfrage, und das Wahlergebnis war ein ganz anderes. Und deswegen geht es jetzt nicht darum zu sagen,
das ist das Prinzip Hoffnung. Aber es ist ja was passiert. Ist nicht, seitdem. Nein, ist Sachsen nicht. Ist was passiert, ja. In Thüringen ist was passiert. Also ist ja nicht unwahrscheinlich, dass genau so was eintritt.
Aber schauen Sie mal, wir haben jetzt, wenn die Leute wirklich im Detail an der Wahlkabine stehen, wir haben das jetzt erlebt, bei ganz vielen Wahlen, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat, nirgends hat es die AfD geschafft zu gewinnen. So, das heißt, die Leute schauen sich das schon sehr, sehr genau an, wer da kandidiert. Und eine Kommunalwahl bzw. Landtagswahl ist schon noch mal was anderes. Wir haben es ja im Detail erlebt, 2021 hatten wir 12, 13, 14 Wochen nach der Landtagswahl die Bundestagswahl. Und da sah die Bundestagswahl, haben wir klar verloren, Landtagswahl klar gewonnen. Das heißt, es ist schon noch ein Unterschied.
Sehr viel hätte, könnte, vielleicht, könnte passieren. Lass uns einmal auf dieser Basis sprechen, Frau Hennig. Vor welcher Zerreißprobe, lass es mich mal so sagen, steht die CDU?
Also wenn es um die Linke geht, ist viel Unehrlichkeit, rhetorisch jedenfalls, im Spiel. Die CDU sagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen und nicht mit der Linken. Mit der AfD auf Landes- und Bundesebene stimmt. Mit der Linken wird längst zusammengearbeitet. Es hätte nie einen Ministerpräsident Mario Vogt in Thüringen gegeben ohne die Linke.
So.
Es hätte auch keinen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen gegeben ohne die Linke. Dort hat man bereits Minderheitsregierungen und dort ist man auf Stimmen der Linken angewiesen. Dort spricht man natürlich auch mit der Linken. Die Frage ist, was ist Zusammenarbeit? Für mich ist Zusammenarbeit, man könnte sagen, das ist eine Koalition und nichts anderes. Für mich ist Zusammenarbeit sind Gespräche, ist die Frage, wir wollen dieses Gesetz durchbringen. Könntet ihr euch vorstellen, zuzustimmen? Unter welchen Bedingungen?
Was müssen wir euch dafür geben?
Was wollt ihr dafür? Genau. Und diese Gespräche werden in Sachsen und in Thüringen natürlich geführt. Und diese Gespräche werden auch in Sachsen-Anhalt geführt werden, wenn das so ausgeht, dass die CDU beispielsweise etwas stärker ist, sagen wir bei 32%. Die SPD liegt bei 5% und die Linken irgendwo bei 11. Dann müssen sie mit der Linken reden. Und das werden sie, korrigieren Sie mich, aber das werden sie wahrscheinlich auch tun. Nicht für eine Koalition, aber natürlich hoffen Sie, dass die Linke Sie dann zum Ministerpräsidenten wählt, oder?
Naja, wir waren, erstmal ist es das Ziel und das werden wir auch schaffen. Das haben Sie auch angesprochen. Wir möchten nicht, dass die AfD bei uns regiert. Das darf auch nicht passieren. So, und wir müssen dann schauen, wie ist das Ergebnis. Und deswegen, natürlich kann man jetzt in Unmengen an Diskussionen führen, wie könnte es denn ausgehen. Aber das geht jetzt erstmal darum, darauf hinzuwirken, dass es nicht
so ausgeht. Nee, das verstehe ich, aber Anne hat gerade eine sehr klare, präzise Frage gestellt und dann noch ein Komma und dann noch ein neckisches Oder hinterhergesetzt. Sie erwartet eine Antwort, ich ehrlich gesagt auch. Würden Sie mit der Linkspartei dann sprechen
die
und
Antwort,
sagen,
notfalls die tolerieren wir das? Die Antwort werden Sie heute nicht bekommen können, weil wir nicht wissen, wie das Wahlergebnis ausgeht. Es ist definitiv so. Wir werden heute nicht.
Muss man Wählern nicht irgendwann mal sagen, pass auf, das kommt im Zweifel auf euch zu?
Ja, das habe ich eben. Ich
meine, das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, hat doch ganz viel mit Glaubwürdigkeitsverlust zu tun. Und jetzt schließen Sie, haben Sie vorhin gerade gemacht, ganz hart eine Kooperation mit links, eine ganz harte Kooperation mit der rechts, also rechts aus sozusagen. Aber eins von beiden müsst ihr dann im Zweifel
machen. Naja, aber eins ist auch klar. Ich habe das ja klar gesagt. Ich sitze im Kabinett als Ministerpräsident. Und da gibt es keinen Minister der AfD und keine Ministerin der Linkspartei. Und viel mehr kann man zum Tag heute nicht sagen. Man weiß es nicht, weil ich weiß nicht, kommen 5 Parteien rein, 6 oder kommen nur 3 Parteien rein? Das weiß kein Mensch. Und danach richtet sich am Ende auch die Mehrheitsverhältnisse.
Sie wollen die Antwort nicht geben?
Nee, ich kann sie nicht geben. Ich kann sie definitiv nicht geben heute.
Sie können eine klare Antwort auf die Frage geben, lasse ich mich im Zweifel von der Linkspartei tolerieren.
Dann setzen Sie aber voraus, dass keine andere Variante möglich ist. Und das haben beim letzten Mal 2 Wochen vor der Wahl sah das ganz genauso
wir
aus.
Machen
und dann, wir können doch nicht auf Basis von Umfragen, die hier online...
Das ist nicht das Thema. Ja. Herr Schulz, Sie sind ein kluger Mann, Sie wissen das doch auch ganz genau. Finden Sie nicht, dass, ich will Sie jetzt zu keiner Antwort nötigen, aber finden Sie nicht, dass Wähler einen Anspruch darauf haben, eine klare Antwort zu kriegen? Wenn wir doch so viel in Sonntagsreden über Vertrauensverlust sprechen, dann will ich doch wissen, mit wem ich es zu tun habe.
Aber die klarstmögliche Antwort, die ich heute hier geben kann, im November 2025, ist die, dass es keine AfD und keine Linkspartei im Kabinettstisch geben wird. Viel mehr ist im Moment nicht möglich, weil ich nicht weiß, wie am Ende die Mehrheitsverhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt aussehen. Ich kann Ihnen aber eins sagen, nicht nur aus Erfahrung, sondern weil es so passieren wird. Der Landtag wird gewählt werden. Und der Landtag wird sich, egal wie es ausgeht, nicht wieder auflösen. Also wenn jemand denkt, es ist so komplex und wir kriegen keine Regierung zusammen, was auch immer, dass die dann irgendwann dafür stimmen, die Abgeordneten, dass man Neuwahlen hat, das wird es nicht geben, definitiv nicht. Das heißt, man muss dann Lösungen finden, aber die Lösung kann man erst dann finden, wenn man in der Lage ist, zu wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt sind.
Das ist interessant, da geht die Tür jetzt einmal auf. Nicht nach rechts, aber nach links geht sie gerade auf.
Nein, das sehe ich so nicht. Ich habe nur
wie
gesagt,
man sieht denn das alle ähnlich?
Also wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern passiert ist, dann ist es ja offensichtlich. Was für mich neu war und was sich in den letzten Wochen so herausgeschält hat, ist aber auch ein Gefühl in der CDU zu sagen, wenn wir krachend verlieren und die AfD steht bei um die 40%, dann sagen wir dem Wähler, wir hätten gerne Verantwortung übernommen. Aber so geht es nicht. Ihr wollt die AfD bei 40%. Jetzt seht, was ihr dafür bekommt. Also dieses Gefühl von, wir arbeiten mit denen nicht zusammen, aber wir können auch nicht alles opfern, woran wir glauben. Und natürlich gibt es viele in der CDU, für die sofort aus der Partei austreten würden, wenn Sven Schulze sagte, hier im Fernsehen, ich könnte mir eine Koalition mit der Linken vorstellen. Das ist einfach für viele in der CDU.
Nicht auch Koalition, wir haben nach Tolerierung gefragt, ne?
Ja, die Tolerierung, das schleicht sich ja so langsam ein.
Ja, genau. Das
aber
ist der Punkt.
Die Variante, die Sie sagen, die wird es auch nicht geben. Wir werden noch nicht sagen, okay, wir haben ein schlechtes Ergebnis, jetzt soll die AfD mal machen. Mein Land ist doch kein Experimentierland. Ich lasse nicht Sachsen-Anhalt zu einem Experimentierland der AfD oder von sonst wem verkommen. Das heißt, das, was Sie sagen, was Sie so hören, das höre ich definitiv nicht, weder aus meinem Landesverband noch aus anderen.
Und Sie würden, wenn Sie jetzt bei 26% landen, wenn es so ausgeht wie hier, dann würden Sie versuchen, eine Regierung zu bilden?
Wir werden definitiv nicht bei 26% landen. Okay. Ja, und das heißt, ich halte da auch nichts von, dafür bin ich auch lange genug dabei, 10 Monate vor der Wahl über Umfragen, die allein online zusammengestellt werden, steht da dort ja auch im Ende. Wir werden nicht über das Ergebnis reden müssen, weil es wird ein anderes Ergebnis geben. Aber die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, ein besseres Ergebnis hinzubekommen. Und daran werden wir arbeiten.
Also das verstehe ich, dass Sie sagen, Umfragen sind was anderes als Wahlergebnisse. Ja. Das stimmt. Das ist schon auch eine Wahrheit, dass Ostwahlen meistens etwas weniger dramatisch ausgegangen sind, als es aussah. Aber eins muss man auch wissen, bei der Bundestagswahl in diesem Jahr im Februar mit einer wahnsinnig hohen Wahlbeteiligung lag die AfD bei 37% und die CDU bei 19, meine ich. Also völlig aus der Luft gegriffen und undenkbar sind diese Zahlen nicht.
Herr Schulze, Sie haben im Vorfeld irgendwo gesagt, das wird sich alles an der Migrationsfrage entscheiden. Migration ist das entscheidende Thema, die Frage, wie wir damit umgehen. Wie viele Auftritte von Johann Wadephul sind geplant im Landtagswahlkampf?
Ja, ich habe nicht gesagt, dass sich alles daran orientieren wird. Aber auf die Frage, auch bei Umfragen, über die wir gerade diskutiert haben, was ist im Moment für die Menschen, auch in Sachsen-Anhalt, das wichtigste Thema, ist es tatsächlich das Thema Migration.
Das heißt, wie oft wollen Sie den Außenminister da sehen?
Ich weiß nicht, ob er zu uns kommen wird.
Aber wären Sie froh darüber?
Ich bin froh über jeden, der uns unterstützt.
Also werden Sie ihn einladen?
Ja, Herr Wadephul ist mit Sicherheit jemand als Außenminister, der auch gerne mal nach Sachsen-Anhalt kommen kann. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Wir haben gerade im Moment vielleicht ein bisschen unterschiedliche Auffassungen zu gewissen Themen.
Aber würden Sie ihn einladen?
Ja, klar.
Werden Sie ihn einladen?
Natürlich, ist Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, CDU-Mitglied.
Ja. Wird er Ihnen helfen?
Ich glaube schon, dass es hilft, vielleicht auch mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus zu bekommen. Am Ende ist es aber nicht da, geht es mir nicht darum, wer aus Berlin uns helfen kann. Wir müssen am Ende selber unser Wahlergebnis erzielen.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das eigentliche Problem sitzt in Berlin?
Das ist nicht das eigentliche Problem, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass sich viele Menschen einen anderen, einen stärkeren Start unserer Bundesregierung erwünscht hätten. Und das vielleicht.
Sie sind unzufrieden mit dem Start dieser Bundesregierung?
In Einzelbereichen hat es sehr gut geklappt. Friedrich Merz hat in Außen.
Wo hat es denn schlecht geklappt?
Ich fange mal da an, wo es gut ist. Sollten wir mal auch darüber reden, wenn ich nicht über das Schlechte ist. Aber Friedrich Merz hat, denke ich, in der Außenpolitik sehr, sehr gute Akzente gesetzt. Alexander Dobrindt, ein anderes Grenzregime, das ist wichtig. Und jetzt geht es darum, dass wir auch innenpolitisch Akzente setzen. Das ist enorm wichtig, das ist auch wichtig für uns.
Jetzt kommt Johann Wadephul und sagt, naja, also die planmäßige Rückführung von Syrern, das kann ich mir so nicht vorstellen.
Ja, habe ich ja gesagt, dass ich diese Aussage nicht nachvollziehen kann.
Wie kann sowas sein?
Ja, ich kenne das schon. Ich meine, ich habe ja auch Ihre wirklich sehr, sehr beeindruckende Reportage angeschaut von Syrien. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er auch da vor Ort ist, so wie Sie das auch waren, dass das schon was mit einem macht. Das würde mit mir auch was machen.
Das ist interessant. Das war mein Satz heute in der Redaktionskonferenz. Das macht natürlich was mit einem, wenn man da steht. Das ist auch zugestanden. So. Aber wenn es um politische Botschaften geht, fragt man sich natürlich als Profi, ich schaue gerade zu Anne Hennig, trotzdem, wie kann das passieren?
Also, ich war bei dieser Reise nicht mit dabei, aber mein Kollege Paul Middelhoff, stellvertretender Politikchef bei der Zeit, und der sagte, die waren da teilweise in Stadtvierteln, die apokalyptisch aussahen, ja, wo von 2013 bis 2018 enorme Kämpfe stattfanden, Artilleriebeschuss, russische Fassbomben niedergingen. Und vor dem Eindruck dieser Bilder, der Außenminister sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass hier kurzfristig Leute hin zurückkehren. Das hat er gesagt. Das Bemerkenswerte ist schon auch, dass es offensichtlich innerhalb der Regierung nicht abgesprochen war. Es kam aus der Emotion.
Und jetzt haben Sie den nächsten parteiinternen Streit.
Na, es ist kein Streit. Ich sag mal, wir haben darüber auch im Präsidium gesprochen. Ich habe das auch klar gesagt, dass ich, weil ich darauf angesprochen wurde, wie ich das sehe. Wir hatten ja einen Parteitag mit sehr, sehr vielen Medienvertretern auch aus Berlin. Und ich habe klar die Meinung vertreten, nicht nur ich, dass das nicht das richtige Wording war. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es wirklich aus der Situation heraus war. Aber am Ende des Tages ist es der Bundesaußenminister.
Und man hört schon sehr genau. Herr Schulze, weil das ist wirklich interessant, den Kontext mal zu verstehen. Zwei Teile sozusagen. Und so ungefähr ist das abgelaufen. Schauen Sie mal.
Ich glaube, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich, weil in der Tat doch sehr viel an Infrastruktur in diesem Land zerstört ist. Und das wird nicht allzu viele jetzt dazu bewegen, kurzfristig diesen Schritt zu machen.
Kurzfristig können Sie nicht zurückkehren. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Nochmal. Ich verstehe den empathischen Reflex, den hat jeder. Aber wenn man sozusagen politisch die ganze Zeit die Botschaft setzt, Migrationswende, wir versuchen jetzt dieses Thema, das so schwer in den Griff zu kriegen ist, endgültig in den Griff zu kriegen, wie hilfreich ist das dann?
Das in dem Fall nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wir haben ja jetzt auch bei uns in Sachsen-Anhalt extrem andere Zahlen, was neu ankommende Flüchtlinge angeht. Die haben sich teilweise halbiert, im Vergleich zu 2023 schon über 60% weniger. Aber der nächste Schritt ist natürlich auch, dass Menschen, die bei uns Asyl beantragt haben, das nicht bekommen haben, das war ein Bürgerkrieg, der vorbei ist, dass wir natürlich auch wissen, dass die auch jetzt gefordert sind, das Land wieder aufzubauen, auch mit unserer Hilfe mit Sicherheit. Ja, und deswegen ist das von der Kommunikation her, vom Zeichen her nicht das Richtige gewesen. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Der Bundeskanzler hat es ja entsprechend gerade gerückt. Jetzt geht es einfach darum, dass wir sagen müssen, und das muss man schon ein bisschen sehen, dass gewisse Aussagen, die getroffen werden, natürlich auch bis in so ein Land wie Sachsen-Anhalt hineinwirken. Ja, und deswegen habe ich mich da auch zu Wort gemeldet und ich glaube, da lag ich nicht ganz falsch.
Interessant war eine dritte Bemerkung und die ist eigentlich so im großen Echo fast untergegangen. Es gibt im Moment 10.700 ungefähr ausreisepflichtige Syrer. Die meisten davon sind Straftäter.
Ja.
Und auf die Frage, wie man mit denen verfahren sollte, sagte der Außenminister in Damaskus zu Abschiebungen nach Syrien, das ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen, in Fällen von wirklich schweren Straftätern denkbar, so sinngemäß.
Ja, das sehe ich definitiv anders. Wir haben aber
wie kommt es zu so einer Aussage?
Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie ihn fragen. Das ist ja, bin ja nicht derjenige, der.
Aber es ist Ihre Partei. Sie haben jetzt die Debatte.
Aber es ist doch akzeptabel, dass man auch in einer Partei unterschiedliche Meinungen hat. Und ich vertrete diese Meinung nicht. Ich sag mal, wir haben aber tatsächlich ein Thema. Geht auch um Abschiebungen. Wir erleben das bei uns in Sachsen-Anhalt, dass wir ca. ein Drittel der Abschiebungen hinkriegen. Und bei zwei Dritteln das Problem ist, dass die Menschen, die wir abschieben müssen, die auch alle Verfahren durchlaufen haben. Da geht es ja nicht darum, dass wir sagen, du musst jetzt das Land verlassen, sondern die sind oft auf dem Klageweg und so weiter überall gescheitert, dass zwei Drittel von denen dann gar nicht anzutreffen sind. Und das sind Themen, die uns natürlich auch bewegen. Und deswegen, diese Debatte ist, glaube ich, der falsche Weg. Das, was Alexander Dobrindt macht, ist das, was auch die Menschen bei uns erwarten, was auch richtig ist, haben wir auch zugesagt. Und das muss sich natürlich auch in der Außenpolitik widerspiegeln.
Nochmal, muss man da nicht klar kommunizieren. Also Sie sind die CDU. Ja. Sie haben Wahlkampf gemacht, Bundestagswahlkampf gemacht, mit dem Anspruch, eine echte Migrationswende hinzukriegen. Und ich dachte immer, also über die Frage, was man mit schweren Straftaten macht, was Straftäter zu erwarten hat, müssen wir eigentlich nicht mehr diskutieren, dachte ich. Ja. Und dann kommt Ihr eigener Außenminister und sagt, das wird nur in ganz wenigen Ausnahmefällen bei wirklich schweren Straftaten der Fall sein.
Ja, und wie gesagt, das ist ein Thema, was unterschiedlich gesehen wird. Ich sehe es anders. Wir haben im Übrigen auch darüber diskutiert. Und es ist ja nicht so, dass das einfach so hingenommen wird. Am Ende des Tages ist es eine Aufgabe der Bundesregierung, diese Wege zu finden und auch zu überlegen, wie kommuniziert man was nach außen. Ich glaube, an der Stelle hätte es vielleicht eine schnellere Klarstellung dieser Aussage von Wadefuhl auch bedarf. Und das ist nicht passiert. Das war mit Sicherheit einer der Fehler bei der ganzen Thematik. Aber wir sollten es auch nicht überbewerten. Der Bundeskanzler hat das gestern, denke ich, noch mal sehr klar auch kommuniziert, wie er das sieht. Und am Ende ist der Bundeskanzler der Chef im Ring.
Herr Neumann, ist das der Frust, den Sie vorhin angesprochen haben?
Ja, das ist natürlich ein Frust. Ich glaube, die Lage in Syrien ist tatsächlich ein bisschen komplex. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es eben nicht auf die Zerstörung ankommt, unmittelbar, sondern es kommt darauf an, ob Leuten Verfolgung oder Konflikt droht. Und momentan sind wir auf dem Weg in Syrien zu einer Situation, wo es weniger Instabilität gibt und wo auch die Türkei schon klar signalisiert hat, dass sie mehr Leute wieder zurückbringen möchte nach Syrien.
Es kehren ja auch viele Syrer aus der Türkei zurück nach Syrien.
In der Tat. Und ich glaube, dass wir 2026, wenn sich die Lage weiter so stabilisiert, und da arbeitet ja im Prinzip der ganze Westen dran, dass das passiert, dass 2026 ein Momentum entstehen wird, wo viele Länder anfangen werden, Leute wieder nach Syrien zurückzuführen. Und wo ich glaube, es wird ganz schwer sein für Deutschland, sich dem zu entziehen.
Nur eine Sache müssen wir auch bedenken. Also es gibt diese, Sie haben gerade gesagt, 10.700 Straftäter syrischer Herkunft. Es gibt aber auch mehr als 200.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Syrer in Deutschland.
Wie habe ich jetzt bewusst nicht gesprochen, weil ich dachte, lass uns erstmal über die Straftäter sprechen.
Ja, aber also da hat Deutschland ja auch ein gewisses Interesse, diese Menschen im Land zu halten. Also die Debatte, finde ich, darf auch nicht in die Richtung kippen, wie kriegen wir die Millionen Syrer aus Deutschland alle schnell wieder raus. Erstens muss man wirklich darüber sprechen, gibt es genug Wohnraum für diese Menschen in Syrien, nachdem jetzt auch schon so eine große Rückkehrwelle stattfindet. Also es stimmt, aus dem Libanon, aus anderen Ländern, in denen auch prekäre Lebensverhältnisse teils herrschen, sind Menschen nach Syrien zurückgekehrt. Jetzt schwindet natürlich der Raum für weitere Rückkehrer, weil noch längst nicht alles so ist, dass es bewohnbar ist. Ja. Und also wir dürfen jetzt nicht nur darüber diskutieren, wie kriegen wir möglichst alle Syrer um Gottes Willen raus. Das können wir uns auch nicht leisten.
Das ist so ein typisch deutsches Phänomen, das sofort diskutiert wird, als ginge es um alles oder nichts.
Genau.
Alle Syrer raus oder alle dürfen bleiben, sogar schwere Straftäter. Und da man in den meisten anderen Ländern würde anders diskutiert, da würde gesagt, nach 10 Jahren Schutz und jetzt stabilisiert sich die Situation, jetzt haben wir eine Situation, wo natürlich diejenigen, die sich gut integriert haben, die auch zur Gesellschaft beitragen in Deutschland, die sind natürlich willkommen und dürfen bleiben. Aber Leute, die sich nicht integriert haben oder sich nicht integrieren lassen oder nicht integrieren wollen, da wollen wir die Option haben, auch diese Leute wieder in ihre Heimat zurückzuführen. Und das bedeutet nicht, dass alle zurückgeführt werden, aber dass man dieses Instrument hat, Leute auch wieder in ihre Heimat zurückzuschicken, wenn das in Deutschland nicht klappt. Und so würde das wahrscheinlich in den meisten Ländern der Welt laufen. Und es geht um diese Option zu haben. Und das bedeutet nicht, dass 800.000, 900.000 Syrer im nächsten Jahr nach Syrien zurückkehren.
Ich frage mich immer, warum sind wir da nicht mal weiter? Warum führen wir nicht konstruktive, konsistente Migrationsdebatten? Auch an dem Punkt, finde ich, zeigt sich das. Sie haben es gerade wunderbar auf den Punkt gebracht. Immer schwarz-weiß. Alles oder nichts. Immer um die alle raus oder alle rein. Es ist für alle Menschen unwürdig, selbst für Straftäter. Bei Straftätern, ich kenne diese Viertel, auch diese Stadtviertel, die teils mit chirurgischer Präzision wirklich rausgebombt worden sind. Aber selbst da, wenn man genauer hinschaut, kehren Menschen langsam wieder zurück. Und ich habe Syrer gesehen, die aus dem Libanon mit ihren schlafenden Kindern auf dem Arm die Grenze vom Libanon nach Syrien überqueren. Und zwar an den Grenzbeamten vorbei, weil sie wieder nach Hause wollen. Die kehren auch zum Teil in diese Stadtviertel wieder zurück. Und das Leben auf den Straßen oder in den Straßen von Damaskus beispielsweise ist wirklich hart. 90% leben in Armut, die Inflation ist gigantisch. Wenn Sie Ihr Hotelzimmer bezahlen, dann haben Sie solche Stapel Geldscheine auf dem Tisch. Aber ich frage mich dann immer, wenn wir 90% der syrischen Bevölkerung zumuten, so leben zu müssen, warum wollen wir das dann schweren Straftätern nicht zumuten? Das verstehe ich nicht. Wenn das Menschen im eigenen Land vor Ort zumutbar ist, warum müssen wir dann Rücksicht auf Straftäter nehmen, die dieser Gesellschaft nachweislich schaden? Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Und der zweite, auch jetzt wieder der Reflex, alle raus oder alle bleiben. Können wir als Staat nicht sagen, Menschen, die sich gut integriert haben, die wir hier auch brauchen, die gezeigt haben, dass sie willens sind, Teil dieser Gesellschaft zu werden, die wollen wir natürlich bei uns behalten. Ist es nicht mehr möglich, Frau Henning, solche Diskussionen differenziert zu führen, weil sofort die Reflexe da sind, da ihr wieder mit eurem Verständnis für Ausländer, oder was ist das?
Och, ich finde schon, dass solche Diskussionen differenziert geführt werden können.
Aber geht das auch, wenn die AfD bei 40% steht?
Naja, wir sitzen jetzt hier, wir können uns nur darum bemühen. Wir sind ja Teil der Öffentlichkeit in dem Moment, in dem wir hier sitzen und im Fernsehen laufen. Und das Traurige bei Abschiebungen ist eben, und das wissen wir aus der deutschen Erfahrung, dass in der Regel diejenigen abgeschoben werden, derer man schnell habhaft wird.
Das meine ich.
Und die einen festen Wohnsitz haben.
Das ist keine konsistente Einwanderungspolitik.
Und die ganz gut integriert sind. So, natürlich ist es... wir haben ein riesen Integrationsthema in Deutschland. Natürlich sind viele Menschen nicht ausreichend integriert. Und darum müssen wir uns kümmern. Oder, wenn es möglich ist, diese Leute abschieben. Aber dass wir gar nicht differenziert darüber sprechen können, ist jetzt auch nicht meine Wahrnehmung.
Das ist ganz interessant. Ich würde noch mal gerne, Herr Schulze, mit Ihnen über dieses ganze Brandmauer-Thema sprechen. Sie sagen, Sie benutzen dieses Wort gar nicht.
Ja, weil es ist einmal, das ist nicht... Das, was auch die Menschen, wenn sie mit mir reden, benutzen. Die Menschen haben auch gar nicht diese Frage. Die fragen, wie geht's weiter bei uns im ländlichen Raum? Was machen meine Kinder?
Genau. Gibt's
genug Ausbildungsplätze und so weiter? Die fragen mich nicht nach politischen Konstellationen. Und ich will aber trotzdem noch mal sagen, es ist Aufgabe von uns auch genauso, diese Diskussion, wie wir sie gerade über Syrien geführt haben, auch zu führen. Wir müssen uns das auch trauen. Es darf nicht sein, dass man sagt, oh, da könnte wieder die oder jene reflexartige Situation kommen. Und wenn Sie über Migration sprechen, ich lebe in einem Bundesland, wo wir jedes Jahr weniger Bevölkerung haben. Wir brauchen aber Menschen. Ja, ich habe eine große Thematik. Ich hole Menschen, junge Menschen aus Vietnam zu uns. Richtig tolle junge Leute. Die brauche ich, weil wir halt eine Demografie haben bei uns, die dafür Sorge trägt, dass wir in den nächsten Jahren im Arbeitsmarkt sehr, sehr viele Menschen verlieren. Und ich möchte jeden, der sich integriert, der im Arbeitsmarkt, der im System arbeitet bei uns, im Sozialsystem, auch seine Steuern zahlt, also die sind alle herzlich willkommen. Aber hier müssen wir uns auch trauen zu sagen, wenn das Straftäter sind, wenn das Menschen sind, die sich hier nicht in diesem Land integriert sehen, dann möchten die auch nicht in diesem Land leben. So, und dann gibt es für mich keinen Grund, der Bürgerkrieg ist vorbei, eine Diskussion zu führen, oh, das können wir trotzdem nicht machen. Wenn es genauso, wie es Frau Henning sagt, und wie Sie es auch gesagt haben, aus anderen Regionen dieser Welt ja auch viele Syrer gibt, die wieder zurückströmen. Und dann muss das auch für die gelten, die hier in Deutschland leben.
Wie vermittelt man das in so einer aufgeheizten Stimmung, die man dann irgendwann
hat? Ja, man
muss
sich trauen.
Also wenn man nur die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Wenn Deutschland keine Zuwanderung mehr hat, das kann man jetzt bedauern oder nicht. Ich trage nur Zahlen von Demografen vor. Dann sagen die, spätestens im Jahre 2070 wird die deutsche Bevölkerung von jetzt 84 runter auf ungefähr 61 Millionen gehen. 20 Millionen einfach weg, über 20 Millionen. Am härtesten wird die Entwicklung, und es ist gut, dass Sie heute hier sitzen, Sachsen-Anhalt treffen. Da gibt es eine Prognose zwischen minus 16,5% im Jahre 2070 bei gleichzeitiger hoher Zuwanderung und 30% bei niedriger Zuwanderung. Das heißt, die verlieren ein Drittel ihrer gesamten Bevölkerung.
Und jetzt haben wir das Pudelsknabe.
Was machen Sie dagegen?
Jetzt haben wir genau den Punkt erreicht. Es geht doch darum, das ist nämlich das, was die AfD suggeriert, die Menschen aus dem Ausland im Migrationshintergrund, die sind an allem schuld. Und wenn die hier weg sind, dann haben wir keine Probleme mehr. Es wurde in Sachsen-Anhalt, ich bin auch Landwirtschaftsminister, kein Apfel geerntet. Ich war vor leider Gottes vor einiger Zeit mit meiner Tochter in der Notaufnahme in der Universitätsklinik in Magdeburg nachts. Da waren alle Ärzte und Pfleger, die da waren oder mit denen ich zu tun hatte, hatten einen Migrationshintergrund. Wenn die nicht da wären, wäre die Tür zu gewesen. Und das sehen wir natürlich auch im Land. Und es geht also um die sich bei uns gut integriert haben. Die sind natürlich alle herzlich willkommen. Aber die Einzelnen, die uns Probleme bereiten, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn man das anspricht, hat man jetzt mit der Stadtbilddebatte auch erlebt, dann trifft man sofort in ein Wespennest und man soll das ja nicht ansprechen. Das ist die Aufgabe auch der CDU, genau sowas zu machen, diese Diskussion auch zu führen. Das ist dann auch der Weg, die AfD zu demaskieren und zu zeigen, eure Lösungen, die ihr habt, helfen uns am Ende nicht.
Okay, Sie zeigen jetzt auf die anderen. Sie halten die Debatte ja selber nicht aus.
Na doch.
Naja, wenn Ihr eigener Außenminister sagt, also schwere Straftäter können wir nur in Ausnahmefällen abschieben.
Haben wir ja darüber gesprochen, dass das eine Aussage ist. Ich bin ja auch Mitglied im Präsidium, die ich ganz anders sehe. Und ich habe das am Montag auch angesprochen im Präsidium. Das ist auch meine Aufgabe, dann auch zu kommunizieren und zu sagen, ich bin jetzt hier nicht irgendjemand, sondern gewähltes Präsidiumsmitglied. Und ich habe das auch gesagt, das sehe ich halt anders. Und ich war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Und das gehört auch zu einer Volkspartei dazu, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Das muss man auch aushalten. Am Ende muss man aber klar sehen, welchen Kurs fährt man. Und da ist es vielleicht ein bisschen mehr Klarheit notwendig. Und das hat der Bundeskanzler ja diese Woche auch gemacht zu dem Thema.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil letztlich dieses Problem stellt sich ja fast überall.
Ja.
Und wir brauchen Migration. Das ist die ehrliche Antwort, weil unsere Gesellschaften sonst immer kleiner werden. Und selbst in den Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, wo Orbán seit 15 Jahren dran ist und gesagt hat, wir brauchen keine Migration. Ich stelle die Politik so um, dass meine Leute, die Ungarn, so viele Kinder haben, dass wir keine Migranten mehr brauchen. Und selbst dort ist das fehlgeschlagen. In Ungarn zum Beispiel müssen sie keine Einkommensteuer zahlen, wenn sie 4 Kinder haben. Ja, also ein Riesenanreiz. Und trotzdem liegt die Geburtenrate nur 0,1 über der Deutschen. Also wirklich minimaler Fortschritt.
Die Deutsche ist jetzt bei 1,3, ne?
1,3 und dort liegt es bei 1,45 oder 1,5.
Also wir bräuchten 2,1, um mindestens das zu halten, wo wir gerade sind.
Da sind die weit davon entfernt. Auch in Ungarn sinkt die Bevölkerung. Eigentlich bräuchten die auch Migration. Aber die sind wie die AfD in Deutschland, die bringen es nicht über sich zu sagen, wir brauchen Migration, weil wir es nicht schaffen, unsere Bevölkerung zu reproduzieren. Das bedeutet, und das ist auch ein anderer Punkt, in 2070 wird es nicht nur weniger Menschen geben, sondern die, die noch übrig sind, in Anführungszeichen, werden viel älter, viel pflegebedürftiger sein und viel abhängiger von Sozialleistungen. Kein Sozialsystem kann so funktionieren. Und deswegen gehört es zur ehrlichen Politik dazu, zu sagen, wir brauchen Migration, aber wir brauchen die richtige Migration.
Wir brauchen die richtige. Ich darf Ihnen vielleicht noch ergänzen, aus meinem Heimatland Sachsen-Anhalt. Wir hatten in den so 1990, 91 hatten wir 32.000 Geburten jedes Jahr. Heute haben wir gerade mal noch 13.000 Geburten. Und die Kinder, die nicht geboren werden, die auch so 94.
Woran liegt das?
Ja, weil die Menschen natürlich sehen, es ist herausfordernd. Das ist auch ehrlich, muss man auch ehrlich sagen. Wir tun ja auch ähnlich, wie Sie das gerade beschrieben haben, in Ungarn. Bei uns ist es überhaupt kein Problem, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Bei uns ist es auch wirklich, wir sind ein sehr, sehr kinderfreundliches Land. Wenn Mutter, Vater arbeiten gehen wollen, voll arbeiten gehen wollen, dann geht das bei uns. Das ist überhaupt kein Problem. Und trotzdem haben wir eine Herausforderung dabei. So. Und es ist aber nicht damit getan, dass wir pauschal sagen, naja, ich sag mal, am Ende, wir wollen keine Migration, wie das die AfD auch wieder macht und sagt, wir sorgen dafür, dass die Familien wieder mehr Kinder kriegen. So einfach ist es nicht. Wir müssen diese Debatte auch ehrlich führen. Und das, was Sie sagen, das bin ich zu 100% bei Ihnen. Wir brauchen am Ende im wahrsten Sinne des Wortes die Richtigen, die zu uns kommen. Und da haben wir richtig viele gute junge Leute. Ich zeichne regelmäßig als Wirtschaftsminister die besten Handwerker aus, die besten in ihren Berufen aus. Und da sind oft schon junge Menschen, die kamen hierher und sprachen sehr wenig Deutsch und haben es geschafft, bei der Handwerkskammer, bei der IHK jeweils das Beste hinzubekommen. Und das sollten wir auch mal sehen. Wir sollten nicht nur über die Straftäter reden. Die müssen unser Land verlassen und zwar besser und schneller als bisher. Wir müssen auch über die reden, die wir wirklich brauchen. In der Pflege, im Handwerk und überall.
Vorher nicht.
Sie haben gerade gesagt, Herr Schulze, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass es solche Stadtbilddebatten auch brauche, um den Leuten zu zeigen, wir sind da dran. Insbesondere vor Wahlen. Da habe ich meine Zweifel.
Nein, nicht vor Wahlen. Der Bundeskanzler steht ja nicht vor einer Wahl und hat diese Debatte trotzdem
gut, ist es in nicht mal mehr einem Jahr, wählen wir ja in Sachsen-Anhalt. Die CDU führt die Bundesregierung an. Ja. Von ihr wird erwartet, gewisse Migrationsthemen zu lösen. Mhm. Fragen der Abschiebung, Fragen der Migration, Fragen der Integration. Aber die Hoffnung, dass man mit Migrationsdebatten etwas gewinnen kann im Wahlkampf, da habe ich meine Zweifel. Das hat bei der Bundestagswahl nicht geklappt. Wir erinnern uns alle an diese Abstimmung im Bundestag. Die Leute wollen, dass die Probleme gelöst werden. Ich glaube nicht, dass sich auch nur irgendeiner ihrer Wähler damit zufrieden gibt oder damit zufrieden ist, wenn Sie das besprechen? Wenn Sie sagen, im Stadtbild sind uns irgendwie diffus, möglicherweise zu viele Leute mit Migrationshintergrund, so klang es ja zwischenzeitlich, das wird kein AfD-Wähler davon abhalten, zur Wahl zu gehen. Und das wird auch kein AfD-Wähler dazu bringen, zu sagen, diesmal doch Sven Schulz.
Ich möchte Ihnen aber an einer Stelle ein Stück weit widersprechen, weil niemand sagt, mit dieser Debatte allein gewinnt man Wahlen. Was aber, glaube ich, in der Vergangenheit immer ein Stück weit ein Fehler war, ist, dass man gesagt hat, oh, das sind Themen, mal lieber nicht ansprechen, stärkt er den linken oder rechten Rand. Die Menschen sagen uns, das sind doch unsere Themen. Wir möchten doch, dass ihr das thematisiert. Wir möchten doch wissen, Herr Schulze, wie stehen Sie dazu? Aber die möchten gleichzeitig auch zu allen anderen Themen, zur Bildungspolitik, zur Wirtschaftspolitik und so weiter, auch unsere Lösungen haben. Das heißt, das wäre natürlich falsch, wenn Sie das so interpretieren und sagen, es geht nur um dieses Thema. Aber wir dürfen auch eines nicht machen, wir dürfen es nicht ausklammern. Das ist für uns auch enorm wichtig. Wir müssen am Ende des Tages aber immer sehr klar und für jeden verständlich auch sagen, was wir meinen, wie wir das wollen. Und deswegen halte ich es halt für falsch, zu sagen, solche Themen nicht anzusprechen. Das wäre auch ein Problem und das stärkt am Ende in dem Fall ausschließlich die AfD.
Sie dürfen es nicht ausklammern, aber ja. Sie gewinnen mit der Debatte auch keine Wahl.
Nein, das sagt auch keiner. Und deswegen machen wir das auch nicht, dass das zu unserem einzigen Thema gemacht worden wäre. Aber wir sollten auch mal über die Ergebnisse sprechen. Sie haben es ja, Herr Lanz, richtig gesagt. Die Bundesregierung ist angetreten. Und in einem Bereich haben wir ja bessere Zahlen. In Sachsen-Anhalt ist es im Moment so, dass wir fast 50% im Durchschnitt weniger neue Flüchtlinge bei uns haben als noch vor einigen Jahren. So, und das ist natürlich auch ein Ergebnis. Das erleben wir noch nicht überall. Wir sehen noch nicht, dass das sich in der Bevölkerung festsetzt, aber es sind Ergebnisse auch dieser Regierung und die muss man auch mal positiv erwähnen.
Aber diese Entwicklung hat schon vor einem Jahr angefangen, da war die Bundesregierung noch nicht im Amt.
Ich sage ja nicht, dass das ausschließlich jetzt der neuen Bundesregierung zugutekommt, aber am Ende des Tages ist das ein klarer Kurs, den Alexander Dobrindt fährt, der auch in der Bevölkerung positiv gesehen wird.
Ich würde gerne den Politikwissenschaftler noch mal fragen, Herr Neumann. Heute mit Martin Debes, Kollege vom Stern, der diese Brandmauer-Debatte jetzt für eine große Geschichte sehr nachlesenswert noch mal aufgeschrieben hat. Die Frage, zerreißt es die CDU, zerreißt es die Union zwischen denen, die sagen, na gut, notfalls machen wir es halt mit der AfD und den anderen, die sagen, er sagt ja heute im Hintergrund, gibt es Leute, die sagen, na gut, dann werde ich aus der CDU im Zweifel austreten müssen. Dann ist das nicht mehr meine Partei. Also, das ist brandgefährlich. Und er hat auf etwas Interessantes hingewiesen. Sagte, Friedrich Merz hat ungefähr vor 2 Jahren mal gesagt, auf Bundes- und Landesebene wird es keine Zusammenarbeit geben. Da steht die Brandmauer. Auf kommunaler Ebene ist das was anderes. Da gab es damals einen riesen Shitstorm, da ging es richtig zur Sache. Jetzt hat er, sehr interessant, das exakt Gleiche nochmal gesagt. Und passiert ist nichts. Das heißt, verstetigt sich da so eine Entwicklung? Ist das so ein schleichender Prozess? Ist plötzlich das vor 2 Jahren noch Undenkbare langsam denkbar?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, was wir in Deutschland haben mit dieser sogenannten Brandmauer, dass also eine Mitte-Rechtspartei sagt, wir machen grundsätzlich keine Zusammenarbeit mit Rechtsaußenparteien oder rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien, das ist fast ein Unikum in Deutschland. Also mir sind nicht viele andere europäische Länder bekannt, wo Mitte-Rechtsparteien so prinzipiell sich dagegen gestellt hätten. Was man natürlich beobachtet in vielen europäischen Ländern, wo sich Mitte-Rechtsparteien gegenüber Rechtspopulisten geöffnet haben, ist, dass es diese Mitte-Rechtsparteien zerschlagen hat. Also wenn wir uns anschauen, was ist aus der großen Forza Italia geworden in Italien, Berlusconi-Partei, die sind jetzt bei 6%.
Die waren mal bei 40, ne?
Die waren mal bei 40. Die haben von dieser Zusammenarbeit nicht profitiert. Wenn wir uns anschauen, was mit den sogenannten Republikanern passiert in Frankreich, die zerlegen sich gerade, die spalten sich gerade. Also die Idee, dass wenn man sich gegenüber einer noch rechteren Partei öffnet, dass dann die Mitte-Rechtspartei, die moderatere Partei davon profitiert, das hat sich noch nirgendwo wirklich bewiesen. Und deswegen muss sich die CDU gut überlegen, macht das eigentlich Sinn oder ist das eher eine panikgetriebene Debatte wegen Umfragen, wo es so aussieht, als würde man ja keinen Fuß auf den Boden bekommen.
Ist Trump entzaubert worden durch die Tatsache, dass er im Amt ist? Ich würde sagen, nein.
Nein,
und ist Orban entzaubert worden durch die Tatsache, dass er im Amt ist? Nein. Ist die FPÖ dadurch entzaubert worden, dass sie nach der Kanzlerschaft gegriffen haben? Nein.
Nein. Nein, also die ÖVP ist in Österreich jetzt bei 20%, glaube ich. Die FPÖ ist bei 38%. Also das ist noch krasser als bei uns in Deutschland. Also keine dieser konservativen Parteien hat wirklich von der Zusammenarbeit mit Rechtsaußen profitiert. Und das ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn man solche Vorschläge macht wie Minderheitenregierung oder Tolerierung, die ja letztlich Schritt für Schritt dann darauf hinauslaufen, dass sich diese Zusammenarbeit verstetigt und wir dann irgendwann so eine Art Abkommen haben.
Weil heute der Wirtschaftsminister hier sitzt, Anne Hennig, sagte vorhin, ihr dürft nicht darüber reden, macht endlich Politik, packt die Dinge an. Nicht als Vorwurf, aber einfach nur mal vorgetragen, wie groß die Aufgabe sozusagen ist. In den vergangenen 20 Jahren ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Sachsen-Anhalt nur um 6% vorangekommen. 20 Jahre, 6%. Das heißt, da ist die reale Wirtschaftsleistung tatsächlich sogar um 5,5% gesunken seit 2019. Das heißt, es geht im Grunde konstant bergab. Wenn man sich mal anschaut, fast jeder zehnte Befragte im Mittelstand sagt, mangelhaft, geht so nicht weiter. 47% sagen, ich investiere weniger als vor 10 Jahren oder gar nicht. Fast jedes vierte Unternehmen hat zuletzt bei Ihnen Personal abgebaut. Die Zahl der Firmeninsolvenzen um 21% gestiegen. Arbeitslosenquote gestiegen auf 7,7%. Schuldenberg der Kommunen auf 3,6 Milliarden gewachsen. 13% höher als im Jahr zuvor. Bei einer CDU, die ständig ankündigt, Herbst der Reformen, jetzt gehen wir da ran und ich habe auch keine Angst, Zitat Merz, vor Wörtern wie sozialem Kahlschlag und so weiter. Wenn man sich mal anschaut, in Magdeburg allein sind die Ausgaben für Soziales auf 110 Millionen Euro gewachsen im Jahr 2024 von 85 Millionen im Jahr 2020. Ja, das heißt, der Landeshaushalt, die Ausgaben für Soziales, haben sich in den letzten 10 Jahren bei Ihnen fast verdoppelt.
So ist es, ja.
Das ist übrigens, sind wir da auf der Spur, wenn wir uns das überlegen?
Das ist ja ein Befund, den wir leider Gottes in jedem Bundesland, in den Kommunen haben, in Deutschland auch auf Bundesebene. Wir haben maximalen Anstieg der konsumtiven Ausgaben, also Ausgaben, die du einmal machst und kein Benefit am Ende von hast. Und
die keine Investition.
So, und die investiven Ausgaben gehen immer weiter runter. Und das ist ja auch ein Thema. Das ist gerade das, was ich mit den Menschen auch bei uns im Land diskutiere, dass diese Zeit, die vor uns liegt, die wird uns extrem fordern. Und manchmal sagt man ja, man sollte vielleicht doch bitte nicht von Seiten der Politik irgendwo diese unangenehmen Wahrheiten ansprechen. Nein, ich glaube, man muss es wirklich ansprechen. Die Zeiten, wo wir uns vieles leisten konnten, die wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Wenn man sieht, Sie haben das BIP angesprochen. Ja. Die Investitionen, die sind alle höchstens vielleicht minimal gesunken oder vielleicht ein bisschen gestiegen, aber sie waren eigentlich immer eine klare Konstante.
Noch mal, wenn du mir anschaust, seit 2019, 5% gesunken, das bedeutet, dass das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, dein Aufstieg wird jetzt möglich sein, der funktioniert nicht mehr, das ist ein Abstieg.
Ich will noch kurz noch ergänzen, und jetzt gibt es eine Linie, die stetig steigt, und das sind die Staatsausgaben. Und das kann so auf Dauer nicht funktionieren, weil am Ende muss mit dem Geld, was wir haben, muss gehaushaltet werden. Es ist wichtig, dass wir uns auch wirklich verständigen, was können wir uns in der Zukunft noch leisten, was wollen wir uns noch leisten. Und ich erlebe die Menschen, die sagen, lasst uns doch diese Diskussion führen. Habt keine Angst, auch von Seiten der Politik diese Diskussion zu führen. Und jetzt kommt es zu diesem Punkt. An der Stelle ist es notwendig, das auch klar zu machen, dass dann beispielsweise eine AfD gar keine Antworten darauf hat. Die AfD hat...
Ich will Ihnen das aber sagen,
weil das jetzt genau der Punkt ist. Wenn man fragt, warum soll man, wir dürfen diesen Kosmos nicht immer weitergehen nach dem Motto, die hätten eine Lösung, die haben die Lösung nicht. Jetzt kommt es darauf an, was haben wir vor? Ist ja nicht nur das Thema. Was meinen Sie denn, welche Herausforderungen bei uns in den nächsten Jahren in Deutschland kommen im Gesundheitssystem? Wenn ich sehe, wir sind eine ländlich geprägte Region, wo wir Krankenhäuser haben, wo wir sehen, wir haben weniger Bevölkerung, was können wir uns da noch leisten, wie wollen wir das machen? Und diese Antworten, die können wir am Ende geben. Wir können die geben. Ich kriege es nicht in 20 Sekunden bei TikTok, so wie es die AfD macht, für komplexe Themen eine leichte Antwort zu geben, weil die gibt es am Ende nicht. Aber was wir hinkriegen, ist am Ende Lösungen auf den Weg zu bringen.
Und was heißt das?
Ich kann Ihnen Beispiele nennen.
Werden die Stromkosten günstiger? Werden die Wohnkosten günstiger?
Das passiert jetzt auch im Übrigen.
Wird es sich mehr lohnen zu arbeiten? Ja. Wird es sich auszahlen, sich anzustrengen, weil man weniger Steuern zahlt? All diese Dinge, die so entscheidend sind.
Wir haben 800.000 Menschen in Sachsen-Anhalt, die ehrenamtlich arbeiten. die auch den Anspruch haben, dass sie sagen, ey, wenn wir das noch machen nebenher, neben unserer Arbeit, wo wir 40 Stunden arbeiten geben, dann muss es uns am Ende des Tages auch besser gehen. Deswegen finden die das auch richtig, dass wir über einzelne Themen wie Bürgergeld natürlich diskutieren, über eine Reform dabei. Ja. Ohne, dass wir der alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern irgendwie Geld wegnehmen wollen. Aber dem, der sagt, ich beteilige mich gar nicht an dem System, dem darf es dann nicht so gut gehen wie jemand, der eigentlich jeden Tag arbeiten geht. Das ist ein Punkt. Wir haben aber andere Themen auch. Ich habe drei Kinder, mit 17, mit 12 und mit 10 Jahren. Ich erlebe das ja jeden Tag auch, welche Themen in der Zukunft auf uns zukommen. Ich kann mittlerweile jedem jungen Menschen eine Ausbildungsplatzgarantie geben bei uns, weil wir genug Ausbildungsplätze haben. Das war in meiner Zeit, als ich Abitur gemacht habe, noch anders. Mir hat man gesagt, Sven, 98 Abitur gemacht, du musst Sachsen-Anhalt verlassen.
Ingenieur,
ich bin Ingenieur, habe viele Jahre als Ingenieur gearbeitet.
Autozulieferindustrie.
Genau, in der Zulieferindustrie. So, ich wusste doch, was auf uns zukommt, auch als ich Wirtschaftsminister wurde. Ich habe gesehen, die 25.000 Menschen in der Zulieferindustrie, die wird es bald nicht mehr in der Menge geben. Die chemische Industrie, wo wir so richtig stark sind, die hat große Herausforderungen. Das sind doch die Gründe, warum wir neue Technologien angesiedelt haben. Wir haben die größte Investition im Bereich Bioökonomie, 1,3 Milliarden, die gerade bei uns in Leuna stattfindet, mit einem Unternehmen namens UPM. Und natürlich, auch wenn es kritisiert wird, haben wir uns sehr bemüht und hatten große Erfolge. Erstmal im ersten Step, wir wollten auch und wollen das auch in der Zukunft, die Chipindustrie zu uns holen, weil das ist ein Zukunftsthema. Und da war es, uns ist es gelungen am Ende, was uns jahrelang nicht gelungen ist, dass diese großen Unternehmen auch sagen, sie kommen zu uns. Und jetzt geht der nächste Schritt
weiter. Intel kommt leider
nicht. Sie kommen nicht, aber wir haben einen weiteren.
Aber es lag nicht an Ihnen.
Es lag nicht an uns, es lag auch nicht an der Bundesregierung.
Darf ich noch mal was fragen in dem Zusammenhang, weil es wirklich interessant ist. Sie sprechen Intel gerade an. Ich fand, damals hat die Verwaltung in Magdeburg einen super Job gemacht. Es ist nicht einfach, jemanden wie Intel davon zu überzeugen, zu kommen. Jetzt kann man sagen, hochsubventioniert und so weiter. Ich hatte immer das Gefühl, es lohnt sich, in diese Art von Zukunftstechnologie zu investieren. Und dann führen wir auch insbesondere in Ihrer Partei, in der CDU, die ganze Zeit diese Debatten darüber, wie unsinnig das ist, was der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten davor hat und so weiter, diese ganze Subventionitis und so weiter. Die Amerikaner haben jetzt gerade Donald Trump, der jetzt nicht im Verdacht steht, die Speerspitze der sozialen Marktwirtschaft zu sein, sondern ein ganz harter Marktliberaler, der hat einfach, ohne groß darüber zu diskutieren, 5,7 Milliarden Dollar an Intel gegeben, damit die nicht untergehen.
Genau, so ist es.
Die machen das einfach. Ja. Warum können wir sowas nicht?
Aber ist das sinnvoll, Herr Lanz? Also zum Beispiel
die sagen, das ist ein, ich kann es kurz begründen, das ist ein strategisches Interesse. Das ist ein großer Chiphersteller, amerikanischer, der selber auch noch wirklich produziert, der nicht nur designt. Das heißt, wir haben da alles aus einer Hand. Das ist ein bisschen oldschool, wenn man so will. Das war die Begründung der Amerikaner. Aber wir machen das aus strategischen Gründen, damit wir nicht abhängig sind. Wir erleben jetzt genau das krasse Gegenteil. Ein Chiphersteller hat ein Problem und plötzlich stehen Bänder still.
So ist es.
Und nach Corona setzen wir uns wieder hin und sagen, Mist, wir sind dazu abhängig. Und ich frage mich immer, wie kann sowas wieder und wieder passieren?
Ich verstehe, dass man sich einem gewissen Subventionswettstreit irgendwann nicht mehr entziehen kann. Dass man sieht, die Chinesen machen das, die Amerikaner unterstützen massiv ihre Wirtschaft, wir müssen auch. Das verstehe ich.
Wir identifizieren Zukunftsfelder und sagen, da gehen wir rein.
Ja, ich habe nur
Zweifel daran. Das ist nicht nur einfach Subventionitis.
Ich habe nur Zweifel daran, ob es dem Staat wirklich gelingt, diese Unternehmen zu identifizieren, die für die Zukunft produzieren. Intel ist doch das beste Beispiel. Wir hätten dort die Fabrik hätte 30 Milliarden gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Drittel davon sollte aus Staatsgeldern kommen. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Fabrik wäre gebaut worden und Intel hätte 2-3 Jahre zu spät festgestellt, dass sie massiv in der Krise sind, dann hätten wir da vielleicht 10 Milliarden Euro versenkt für eine Fabrik, die nichts mehr tut. Also bei Intel können wir doch Gott froh sein, dass wir diese Subventionen nicht verpulvert haben, weil wir heute feststellen, das Unternehmen kann zwar Chips für Computer produzieren, aber nicht für Handys und auch nicht für künstliche Intelligenz.
Genau.
Wir hätten fast ein kaputtes Unternehmen mit 10 Milliarden Euro gesponsert. Das ist doch verrückt.
Erstmal ist es nicht so. Und ich will die mal aus meiner Sicht, bin Ingenieur, sehr, sehr viele Jahre als Ingenieur gearbeitet und viel auch Erfahrung da gesammelt. Aus meiner Sicht sind die zwei größten Gefahren für die europäische und für die deutsche Wirtschaft ist einmal der Chipmangel und das Thema seltene Erden.
Ja.
Wenn wir nicht in der Lage sind, hier Lösungen zu finden, und jetzt seltene Erden ist ein Thema, aber zum Thema Chip.
Aber Sie könnten sie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt auch fördern. Wollen Sie das machen zum Beispiel? Dann müssen Sie nach Sachsen-Anhalt gehen oder ins Erzgebirge und sagen, wir fördern jetzt hier das Lithium, das da liegt.
Ja, ja, das ist auch übrigens eine Diskussion, wo wir uns wirklich mal davon verabschieden sollten, dass alles, was negativ ist, immer aus dem Ausland kommen soll.
Aber sind Sie dafür?
Jeder möchte.
Sind Sie dafür?
Wir werden uns damit mit Sicherheit beschäftigen können. Wir haben
also sind Sie dafür oder sind Sie nicht dafür?
Ich bin grundsätzlich dafür, auch zu schauen, wenn man das größte Lithium Fund, den es jemals in Europa gab, den haben wir bei uns in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Und das habe ich auch neulich im Landtag gesagt, dass man sich das natürlich genau anschauen muss. Kann man
Sie
das
werden dafür,
fördern?
Das Lithium zu fördern?
Ich bin nicht nur dafür, dass man sich das genau anschaut, sondern ich bin dafür, dass man endlich mal eine Diskussion führt. Das auch, geht auch um das Thema CCS und so weiter, dass die ganzen Thematiken,
CCS,
die wir über...
also CO2-Abscheidung.
Genau, ja. dass man quasi... Themen.
Aber so weit waren die Grünen ja auch schon.
Ja, aber ich erlebe noch.
Sie sagen, ich bin dafür, dass wir die Diskussion führen. Ja,
natürlich.
Die Frage war, sind Sie dafür, das zu fördern?
Ich weiß ja nicht, man kann jetzt noch nicht feststellen, es liegt 3500 Meter unter der Erde, ob sich das überhaupt lohnt und so weiter. Deswegen ist die Diskussion
okay, aber prinzipiell wären Sie dafür, das zu tun?
Ich bin ja auch für Bergbau zuständig und ich unterstütze das, dass das Unternehmen, was das im Moment prüft, dass das prüfen soll,
ob
das
möglich ist. Aber wenn es machbar ist, machen Sie es.
Wenn es machbar ist, ich bin überzeugt, wir kommen irgendwann dahin, auch in Deutschland, dass wir uns das, was wir uns in den letzten 10 Jahren geleistet haben, dass alles, was negativ ist, aus dem Ausland kommen muss. Wir wollen alle Elektroautos fahren, aber die Herausforderung dabei, die wollen wir nicht haben. Ja, und deswegen ist das ein Thema. Ich will Ihnen aber noch was zum Chip-Thema sagen. Es gibt auf dieser Welt keine Region außer Asien, speziell China und ein Stück weit Taiwan, wo Fabriken gebaut werden, ohne dass es irgendwie einigermaßen ohne finanzielle Unterstützung notwendig ist. So, und diese Chips, die wir jetzt in Europa bauen, das sind alles Mikrochips, die sind halt nicht auf KI-Level. Intel wollte Chips bauen, kleiner gleich 3 Nanometer. Das ist wirklich das Absolute, das kriegt TSMC hin, aber nicht bei uns in Sachsen.
Das sind die Hochleistungschips,
die man braucht für KI.
Ja.
So, und wir kommen noch, Sie haben es gerade erlebt, das sind bei der Automobilindustrie, da fällt ein Unternehmen in den Niederlanden aus und schon stehen die Bänder still.
Richtig.
Wir haben bei uns wirklich eine riesen Herausforderung. Deswegen war das richtig, was Ursula von der Leyen gemacht hat, zu sagen, wir brauchen den European Chips Act. Und ich mache mir größte Sorgen um Europa im Moment, weil wir den Chip ja nicht nur in der Automobilindustrie brauchen. Den brauchen Sie in jedem elektrischen Gerät, in jedem Rasierapparat, den brauchen Sie in jedem Mixer, überall. Deswegen ist das für uns eine ganz, ganz, ganz große Gefahr. Und wir müssen einfach mal davon wegkommen, zu glauben, das wird schon irgendwie anders für uns lösen. Das macht weder Donald Trump, noch machen es die Chinesen. Wir müssen unsere Probleme da selber lösen.
Ja, mein Zweifel ist doch nur, ist der Staat imstande, hat er genug Know-how, zu sehen, welches Unternehmen kann das und welches nicht. Und in Intel hätte man sich beinahe krachend
geirrt. Ja, aber sorry, es ist ja nicht so gewesen, dass Intel hat keinen Cent von uns bekommen.
Ja, aber nur mit Glück.
Ja, wenn es funktioniert hätte, hätten die aber auch 20 Milliarden Euro selbst investiert. Und wenn ein Unternehmen, 20 Milliarden wäre auch für Intel viel gewesen. Und wir haben es deshalb nicht bekommen, weil Donald Trump gesagt hat, America first. Ja, nicht, weil wir schlecht gearbeitet haben, aber das ist für uns langfristig ein Riesenproblem, dass das nicht funktioniert hat, weil in Wolfsburg, in München und überall auf dieser Welt und in Europa vor allen Dingen diese Chips fehlen.
Ja, und wir sind da, der European Chips Act, den Sie gerade angesprochen haben, da war ja die Idee, bis 2030 sollten 20% der Chips, die wir brauchen, aus europäischer Produktion kommen. Hat der Europäische Rechnungshof auch gerade wieder kassiert und sagte, so wie das aufgleist, wird das niemals funktionieren.
Aber heute sind es 8% und es fällt jedes Jahr.
Viel zu ehrgeizig. Wird nicht funktionieren. Wir werden da wirklich abgehängt. Währenddessen schaffen, und da geht jetzt der Blick zu Peter Neumann, andere einfach Fakten. Muss ich an der Stelle mal ausnahmsweise erwähnen. Richard David Precht kam zurück aus der Sommerpause, aus seinem Urlaub und sagte direkt, nachdem er die Bilder aus Alaska gesehen hatte, naja, die haben da hinter verschlossenen Türen was eigentlich verhandelt. Ich sage dir, da geht es in Wahrheit um Venezuela. Mhm. Und ich sagte damals, bist du verrückt geworden? Warum Venezuela? Was hat das alles mit Venezuela zu tun? Können Sie uns mal erklären, was das jetzt soll? Warum wird der größte Flugzeugträger der Welt, das größte Kriegsschiff der Welt, jetzt in die Karibik verlegt und taucht jetzt demnächst vor der venezolanischen Küste auf? Warum?
Also da braut sich ja seit einiger Zeit was zusammen. Das hat unterschiedliche Gründe. Man muss vielleicht erstmal erklären, Venezuela ist eine linkspopulistische Autokratie. Da ist 1998 jemand an die Macht gekommen, Hugo Chavez, der sehr populär war, der gesagt hat, ich nehme diesen unglaublichen Ölreichtum des Landes und verteile ihn an die Armen. Das war auch populär, das hat auch funktioniert, solange die Ölpreise nach oben gingen. Ab 2008 gab es Probleme und wie viele Populisten, egal ob links oder rechts, hat er autokratische Tendenzen gehabt, hat die freien Medien eingeschränkt, hat die Justiz eingeschränkt, hat die Parlamente eingeschränkt. und ist im Prinzip ein Ein-Mann-Herrscher geworden.
Also es beginnt immer mit dem großen Ideal und endet immer in übelster Korruption.
Genau, ja. Aber er war sehr charismatisch. Viele Leute haben ihn geliebt. Mhm. 2012 erkrankt er an Krebs, 2013 stirbt er. Und dann kommt sein Nachfolger, Nicolas Maduro, der nicht charismatisch ist, der ein Ultraloyalist ist, der bei den Leuten nicht beliebt ist und der auch kein Geld mehr hat. Und aber der aber Autokrat ist. 2014 finden dann Wahlen statt zum Parlament. Die gewinnt die Opposition. Was macht er? Er sagt, ich schaffe ein neues Parlament. Das Parlament gefällt mir nicht mehr. Da hat die Opposition gewonnen. Ich mache ein alternatives Parlament. Und das hat im Prinzip schon diesen Konflikt sehr, sehr verschärft. Mhm. So, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt kommt Amerika da rein und sagt natürlich, uns passt das alles nicht. Uns passt das nicht erstens, weil das eine linkspopulistische Autokratie ist. Zweitens, weil wir gerne auch die Ölvorkommen hätten. Und drittens, und das ist der Grund, der aktuelle Grund, weil ein Großteil des kolumbianischen Drogenhandels über Venezuela läuft. Also das ganze Kokain, das aus Kolumbien kommt, das kommt auf den Weltmarkt über Venezuela. Und da hat sich in den Jahren der ökonomischen Krise in Venezuela eine Infrastruktur gebildet, von der wahrscheinlich auch der Staat profitiert. Man weiß das, die Amerikaner übertreiben das manchmal so ein bisschen, aber es ist fast ausgeschlossen, dass der Staat davon nichts weiß und dass die Führungsspitze da nicht auch mit profitiert hat.
Sie sagen das gerade, Herr Neumann, das ist so interessant. Kolumbien ist eigentlich der Produzent.
Ja.
So, und wenn wir über die ganzen Fentanyl-Opfer reden, ja, 70.000, 80.000 Menschen, die in Amerika mittlerweile jedes Jahr an Drogen sterben, das kommt aus China. Das Zeug kommt aus China. Das hat mit Venezuela und mit Kolumbien überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Das heißt, eigentlich müsste dann ein Flugzeugträger Richtung Shanghai schicken oder so.
Er hat das ja auch so ein bisschen besprochen bei seinem Treffen, aber Sie haben natürlich recht. Das adressiert eigentlich das Problem nicht, aber wenigstens dort hat er eine Möglichkeit, sich in Szene zu setzen. Wenn er jetzt diese Drogenboote aus dem Wasser schießt, dann kann er zu seinen Leuten sagen, ich mache ja was gegen diese Drogen. Und das tut er jetzt auch und ich glaube, er glaubt da auch dran. Er glaubt, dass das möglicherweise einen Effekt hat, dass möglicherweise dann diese Drogenboote dann nicht mehr fahren. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass es ja noch einen zweiten Pol gibt in dieser Regierung und das ist zusätzlich zu Donald Trump, ist das Marco Rubio, der Außenminister, nationaler Sicherheitsberater, der selber Sohn kubanischer Immigranten ist, in Florida aufgewachsen ist. Und das sind die Leute, die wirklich den Kommunismus, Castro und alles im Prinzip, wofür auch Maduro steht, wirklich hassen.
Ja.
Und ich glaube,
und wer will sie ihnen verdenken?
Ja, natürlich. Und ich glaube, Marco Rubio hat es sich zu seiner persönlichen Mission gemacht. Nicht nur die Drogen zu bekämpfen, nicht nur das Ölvorkommen von Venezuela abzuschöpfen, sondern einen Machtwechsel, einen Regimewechsel in Venezuela.
Regime Change.
Wo eigentlich Trump so ein bisschen skeptisch ist. Aber ich glaube, Marco Rubio glaubt da wirklich sehr dran. Und ich denke, dass das mit auch ein Grund war, weshalb er überhaupt in diese Region mit eingestiegen ist.
Nochmal Kolumbien.
Ja.
Dort findet ein Großteil dieser Produktion statt. Mhm. Und es fällt wirklich auf, wenn man sich das mal genauer anschaut. Man erklärt dann in dem Fall die Amerikaner nicht Kolumbien sozusagen als Staat zu einem Drogenstaat, sondern man sagt, der Präsident, das ist so ein illegaler Drogenhändler. Mhm. Und jetzt könnte der sagen, na ja gut, und du bist so ein windiger Immobilienhändler. So, und man beschimpft sich sozusagen auf so einem Gossip-Level, ja, so gegenseitig. Und dann wird die Familie des kolumbianischen Präsidenten wird sanktioniert.
Ja.
Aber nicht Kolumbien selbst.
Ja.
Aber daher kommt ein Großteil des Kokains.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Stil von Trump. Ich habe ja vor ein paar Jahren ein Buch über Trump geschrieben, in Englisch. Und habe mir sein Buch The Art of the Deal durchgelesen, wo er beschreibt, wie er Immobiliengeschäfte in New York macht. Und was da eben ganz stark rüberkommt, ist, dass für ihn sind alle Deals persönlich. Es geht um eine Person. Natürlich wirken da auch andere Leute mit, Anwälte und Buchhalter und so weiter. Aber die sind alle im Prinzip nicht wichtig. Es geht um diese eine Person, mit der du Mittagessen hast, mit der du Telefonate führst, mit der machst du den Deal. Deswegen kann ich mir gut
vorstellen. Und es geht ums Gewinnen.
Und es geht ums Gewinnen und es geht um den Deal und es geht um die Person. Es geht um Putin. Es geht nicht um Russland, es geht um Putin. Es geht um Petro in Kolumbien.
Genau.
Es geht um Maduro in Venezuela. Es geht immer um eine Person.
Sie sagten in dem Zusammenhang, das fand ich bemerkenswert, Es gibt dieses Narrativ, dass Trump derjenige ist, der keine Kriege anfängt. Mhm. Und sie sagen, schau da mal genauer hin. Das kann man so nicht halten. Das ist eine These, die bei genauerer Betrachtung nicht zu halten ist. Warum?
Genau. Also Trump ist im Prinzip überhaupt nicht dagegen, das Militär einzusetzen. Er ist überhaupt nicht dagegen, irgendwas zu bombardieren. Wogegen er ist, sind langfristige militärische Interventionen, die typischerweise dann auch die Folge haben, dass Bodentruppen in dem Land dann sind, so wie im Irak 2003 mit 100.000 amerikanischen Soldaten, jahrelanger Bürgerkrieg, viele Leute tot, Billionen verschwendet und so weiter. Das möchte er absolut nicht. Aber
eine Billion Dollar. Ne?
Eine Billion Dollar.
Wahnsinn.
Er hat überhaupt kein Problem damit, da das Militär einzusetzen, um Drogenboote rauszuschießen oder möglicherweise um Hafenanlagen in Venezuela anzugreifen. Also mit dieser Art von militärischer Intervention hat er überhaupt kein Problem, solange keine langfristige militärische Verpflichtung daraus entsteht. Und das war für ihn auch der entscheidende Grund, weshalb er da Benjamin Netanyahu bei diesem 12-Tage-Krieg unterstützt hat, weil es eben keine langfristige Intervention war.
Iran.
Genau, gegen den Iran, sondern weil er wusste, das sind 2-3 Militärschläge und dann ist Schluss.
Jetzt, wenn man die Geschichte amerikanischer Intervention sich mal anguckt, weisen Sie zu Recht darauf hin und sagen, genau so ging es ganz häufig los. Mhm.
Genau, also im Vietnamkrieg zum Beispiel ging das ja los mit Beratern, die dahin geschickt wurden und immer mehr Berater und dann gab es Vorfälle und dann musste man drauf reagieren und eines führte zum nächsten. Es gab dann diese Kettenreaktion, der Konflikt wurde immer größer und ohne dass man es am Anfang unbedingt gewollt hätte, steht dann am Ende die große Konfrontation. Und das ist eben die Gefahr bei dieser Situation mit Venezuela. Er möchte da eine Drohkulisse aufbauen, vielleicht geht er auch ein bisschen weiter. Er möchte austesten, wie weit kann ich gehen. Er würde ganz gerne vielleicht einen Volksaufstand anstacheln. Es gibt ja in Venezuela eine Opposition, die auch bereitsteht. Die Anführerin hat gerade den Friedensnobelpreis bekommen. Also da steht eine alternative Regierung bereit.
Maria Macada, ne?
Ja, genau. Mhm. Und das möchte er sozusagen provozieren, dass die sozusagen den Mut haben, auf die Straße zu gehen, dass vielleicht Leute um Maduro herum einen Putsch wagen. Das möchte er provozieren. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn das eskaliert, dass dann auch Amerika immer tiefer reingezogen wird.
Wie gefährlich kann das im Land selber werden? Ich weiß von Chavez, der hatte so eine eigene Miliz, glaube ich, 2 Millionen Mann stark. Wenn man sich das jetzt mal so ins Verhältnis setzt, Venezuela, glaube ich, knapp 30 Millionen Einwohner.
Genau.
2 Millionen Milizionäre.
Genau, das ist die Gefahr. Also es gibt 2 Szenarien. Das eine ist tatsächlich so eine Art Bürgerkrieg. Und das liegt nicht am venezolanischen Militär. Das venezolanische Militär ist eigentlich sehr schwach, hat sehr alte chinesische und russische Waffen. Die sind nicht besonders fit. Aber da sind eben 2 Millionen wirklich harte Unterstützer dieses Regimes, die in Milizen organisiert sind und die tatsächlich auch kämpfen würden.
Und die auch Maduro gegenüber loyal sind.
Die auch gegenüber, nicht ganz genauso wie Chavez, aber Maduro tut natürlich sein Bestes, um zu porträtieren, dass er sozusagen der Nachfolger ist und dass er die Werte von Chavez verkörpert. Mhm. Das ist das negative Szenario. Das positive Szenario ist natürlich, dass es zu einem Volksaufstand kommt, dass die Armee abtritt oder dass die Armee ihre Loyalität auf die neue Regierung überträgt und dass es dann neue Wahlen gibt und eine neue Regierung. Das könnte auch passieren. Aber ob das eine oder das andere eintritt, kann man natürlich nicht so genau planen. Und meine Vermutung ist, wenn es zum Einsatz wirklich amerikanischer Militärs kommt, dass das eher zur Folge hat, dass die Bevölkerung gegen die Opposition mobilisiert wird, weil es dann ganz einfach wird, die Opposition als Marionetten Amerikas darzustellen.
War interessant, wie Trump, ich habe das vorhin kurz angerissen, wie Trump reagiert hat auf die Frage, ob es denn zum Krieg gegen Venezuela kommen könnte. Das hier war die Antwort, schauen Sie mal.
Mindestens 8 Boote wurden in der Karibik vom US-Militär zerstört.
Zum Glück.
Und jetzt ist die USS Gerald Ford, der größte Flugzeugträger der Welt, auf dem Weg in die Karibik. Werden wir gegen Venezuela in den Krieg ziehen?
Ich bezweifle es. Ich glaube nicht.
aber sie haben uns sehr schlecht behandelt, nicht nur in Bezug auf Drogen. Sie haben auch Hunderttausende von Menschen in unser Land gebracht, die wir nicht wollten. Sie haben ihre Gefängnisse geleert und die Menschen in unser Land gebracht. Und sie haben auch ihre Irrenhäuser geleert und die Menschen in die USA gebracht, weil Joe Biden der schlechteste Präsident in der Geschichte unseres Landes war.
Sind Maduros Tage als Präsident gezählt?
Ich würde sagen, ja.
Das ist interessant, ne? Also A, immer noch genau. Die alte Rechnung mit Joe Biden. Irgendwie scheint er da noch nicht drüber also, weg zu sein, über dieses Trauma. Aber dann wird es Krieg geben, bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht, mal schauen. Aber sind die Tage von Maduro gezählt? Ich glaube, ja.
Ja, und damit schafft er natürlich diese maximale Verunsicherung. Das beabsichtigt er auch. Also er möchte ja auch immer gerne seine Gegner denken lassen, dass sie ihm nicht in die Karten schauen können. Und dass er im Prinzip alle Optionen auf dem Tisch hat und dass er entscheidet, je nachdem, wie sie sich jetzt als nächstes verhalten. Und das ist natürlich auch bei allen, bei Putin seine Strategie, das war im Nahen Osten seine Strategie. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Im Nahen Osten hat es ganz gut geklappt, mit Putin bisher noch überhaupt nicht.
Ich meine, wir haben gerade über seltene Erden und all die Dinge gesprochen, die für eine Industrienation so wichtig sind. Neulich ein Interview mit einem venezolanischen Diplomaten gelesen, der sagte, macht euch nichts vor, für jede Großmacht ist Venezuela ein absoluter Leckerbissen. Das war seine Wortwahl, weil wir haben nicht nur Öl, also den größten Ölreichtum auf Erden, muss man sagen. Wir haben auch Gold, wir haben seltene Erden, wir haben all das, was ihr gerade braucht.
Richtig. Und das ist natürlich das Zweite. Also wir haben, wenn ich jetzt Marco Rubio wäre und würde Trump davon überzeugen wollen, dass das eine gute Idee ist mit Venezuela, würde ich erstens natürlich dieses Argument mit dem Kampf gegen den Drogen nennen. Das ist in seinem Interesse. Das
gibt ihm eine Chance, Argument,
sich selbst zu inszenieren.
Oder hat er auch ein Argument, finde ich.
Absolut. Und das Zweite ist natürlich, was bei Trump immer funktioniert, sind diese Rohstoffe. Schau, wenn wir jetzt eine andere Regierung haben, die Amerika-freundlich ist, nicht Russland- oder Iran-freundlich wie aktuell, dann öffnet sich dieses Land, amerikanische Unternehmen gehen rein, machen Deals, bekommen diese ganzen seltenen Erden und verdienen mit dem Öl Geld. Und gleichzeitig sinkt global der Ölpreis, das ist für alle gut.
Weil dann plötzlich die Produktion von Venezuela wieder auf dem Weltmarkt verfügbar wäre, was sie momentan nicht ist.
Was sie momentan nicht ist, es gibt ganz strikte Sanktionen, es ist ganz schwierig, dieses Öl zu exportieren. Außerhalb der Allianz, die Venezuela gebildet hat, und das ist das geostrategische Argument, Venezuela ist ja im Laufe der Jahre immer enger an den Iran und an Russland gerückt. Es ist also in der genau gegenteiligen Allianz von Amerika. Und wenn jetzt Venezuela aus dieser Allianz rausgebrochen würde, dann würde das auch Russland und den Iran schwächen.
Und würden Sie sagen, dass an dem Argument also zu sagen, wir haben da in Alaska, ist ja bis heute nicht so richtig klar, was Sie da besprochen haben. Wir haben da in Alaska vor allen Dingen zwei Dinge besprochen. Erstens, du lässt mir freie Hand in Venezuela und dafür lasse ich dir zweitens freie Hand in der Ukraine. Könnte es das diese Art von schmutzigen Deal geben?
Das kann man sich vorstellen, dass Trump so eine Art Deal anbietet, aber es hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert. Deswegen hat ja dieses Treffen in Alaska so früh geendet. Die wollten ja eigentlich noch Mittagessen zusammen. Also wenn das wirklich funktioniert hätte, wäre dieses Treffen anders verlaufen. Wir haben mittlerweile Sanktionen gegen Russland. Das ist auch ein weiterer Hinweis darauf, dass es diese Art von Deal zumindest vielleicht vorgeschlagen wurde, aber dass dieser Deal nicht funktioniert hat, zumindest bisher. Aber das ist genau die Art von Deal, die Trump vorschlägt, weil für ihn ist jeder Deal letztlich auch ein ökonomischer Deal. Er ist ein Businessman.
Was bedeutet das für diese Welt, in die wir da jetzt reinkommen? Ich meine, regelbasierte Weltordnung. Wir alle haben nach dem Grauen des Zweiten Weltkrieges verabredet, wir halten uns an bestimmte Spielregeln. Die haben uns selber gegeben oder die halten uns weitestgehend. Dann kommt also Putin mit der Ukraine, 22. Genau. Und setzt sozusagen die Integrität vom Territorium zum ersten Mal, stellt er zur Disposition. Und jetzt das.
Was das zeigt, so wenn man jetzt so das ganz große Bild sieht, ist natürlich, dass diese regelbasierte Ordnung, die Ordnung, auf der die Welt seit dem Ende des Kalten Krieges beruht hat, dass diese Ordnung sich rapide verändert und dass diese Ordnung in Teilen auch zerfällt. Und darauf muss sich jetzt die deutsche Außenpolitik ganz, ganz schnell einstellen. Denn wenn man in diesem Moment keine eigene Strategie hat, dann wird man zum Spielball anderer. Wir dürfen nicht nur auf diese Veränderungen reagieren. Wir müssen auch dabei mitwirken, die neue Ordnung zu schaffen. Die neue Weltordnung, in der Asien viel wichtiger ist. Die neue Weltordnung, in der es neue Allianzen geben wird. Nicht nur mit China, auch mit Indien, Südkorea. Wo sind da unsere Diplomaten? Wir müssten da eigentlich überall aktiv sein. Denn die Allianzen, die in 30 oder 40 Jahren wichtig sein werden, die entstehen jetzt. Und all das, was wir sehen, ob in Venezuela, ob im südchinesischen Meer, in der Ukraine oder im Nahen Osten, das sind alles Indikatoren oder Symptome für die tektonischen Platten der Weltordnung, die aneinander reiben und die etwas Neues gebären werden. Und all diese Konflikte sollten uns daran erinnern, dass wir jetzt endlich eine Strategie haben.
Und weil es mit Wadefuhl anfing, soll es auch mit Wadefuhl enden. Wenn dann der Außenminister ein bisschen beleidigt den Besuch in China absagt, weil man irgendwie sehr wenig Zeit für nicht nur für ihn, sondern vor allem für seine Delegation hatte, bedeutet das, dass wir da einfach gar keine Rolle mehr spielen?
Wir spielen eine geringere Rolle, aber ich glaube, das größte Defizit ist, dass wir in den letzten Jahren mit diesen ganzen Krisen so sehr damit beschäftigt waren, auf Krisen zu reagieren. Aber diese Krisen sind ja auch eine Indikation für was Größeres, nämlich dass sich was verändert. Und was ich eben bei Wadefuhl, aber auch bei seiner Vorgängerin nicht gesehen habe, ist eine echte Strategie. Wo wollen wir sein? Was ist Deutschlands Rolle in der Welt in 30, 40 Jahren? Wie kommen wir dahin? Wo schicken wir unsere Diplomaten hin, wo aktuell keine Krise ist, um langfristig die wichtigen Beziehungen zu bilden? Das müsste man sich mal überlegen im Auswärtigen Amt.
Das ist ein Arbeitsauftrag, würde ich sagen, am Ende der Sendung. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Alles Gute Ihnen, besonders Herr Schulze, in den nächsten Monaten, glaube ich, wäre eine Herausforderung. Wir haben ja darüber gesprochen, was da alles ansteht. Vielen Dank, Anne Hennig, und ganz herzlichen Dank, Peter Neumann. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.